Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter. Nach Fest kommt ab, der Podcast fürs Handwerk. Ich freue mich so sehr, dass ich heute den lieben Peter bei mir sitzen habe. Ihr müsst nämlich wissen, mit Peter trinke ich dieses Jahr, hoffe ich, traditionell den ersten Kaffee vor dem ersten Tag der Zukunft Handwerk im Büro. Ja. Im Büro, sag ich schon, im Hotel. Und ich freue mich, dass du heute hier bei mir im Podcast bist, lieber Peter. Hallo.
Hallo, liebe Katrin. Ich freue mich auch und dass du diesen ersten Moment unseres Kennenlernens von dann mittlerweile vor 3 Jahren, ne?
Ja, 3 Jahre sind es jetzt, ja.
Noch so gut in Erinnerung hast, zeigt ja, dass jedem Anfang ein Zauber innewohnt.
Ja.
Also die Verabredung steht. 12. Sehr März, gut. München.
Ja, sehr gut. Uhrzeit machen wir dann noch aus. Ja. Starten wir rein. 3 Dinge, die man über dich wissen sollte.
Ach du lieber Gott. Also vielleicht, weswegen wir hier auch jetzt miteinander sprechen. Ich bin genauso leidenschaftlich fürs Handwerk aktiv wie du in meiner Hauptfunktion als Hauptgeschäftsführer von Handwerk BW. Wir sind der Handwerkstag in Baden-Württemberg, die Spitzenorganisation von allen Kammernfachverbänden hier fürs Handwerk im Südwesten. Was man vielleicht auch noch wissen darf, ist, das ist nicht mein Beruf seit allen Zeiten, sondern ich komme ursprünglich aus dem Journalismus. Deswegen fühle ich mich hinter dem Mikro auch sehr wohl nach vielen Jahren bei Radio und Fernsehen. Glaube aber auch, dass das jetzt tatsächlich kein vollends Jobwechsel war, sondern die Kommunikation fürs Handwerk, das Trommeln fürs Handwerk, das ist natürlich etwas, was für diesen Wirtschaftszweig wichtiger denn je ist. Und das Dritte, naja, ich bin, wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, auch ein Markenbotschafter der Zukunft Handwerk zu sein, so wie du, nur weil ich mich mal beschwert habe, dass du es bist und ich nicht. Und schwupps, hat die Messe München mich auch zu einem gemacht. Das hat man dann davon, wenn man so frech aufzeigt. Mhm. Aber eigentlich gefällt es mir sehr gut, weil ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das wirklich ein super Event ist und ein ganz guter Spirit, der zu vielem anderen auch passt. Darüber reden wir vielleicht.
Ja, da kommen wir auch noch drauf. Wir haben uns halt auf das Thema Politik im oder für das Handwerk geeinigt und wir haben ja bald eine vorgezogene Wahl und ich glaube, da können wir auch ganz gut mal reinhüpfen. Der ZDH, der hast du wahrscheinlich auch gesehen, hat Wahlprüfsteine rausgegeben, die auf das Handwerk eingehen und was das Handwerk braucht. Und da sind ganz viele Dinge drin, die natürlich Handwerksbetriebe auch immer wieder in meinen Workshops zurückmelden. In erster Linie die Bürokratisierung. Lieber Peter, was sagst du, was brauchen wir unbedingt? Jetzt mal parteiunabhängig und auch egal, welche Koalition wir bekommen. Oh mein Gott, ja, das ist ja, meine Sprache ist schon heute wieder durcheinander. Was brauchen wir, damit wir in der Bürokratisierung im Handwerk wirklich entlastet werden?
Wenn man an die Regierungspolitik der letzten Jahre denkt, dann kann man auch sprachlos werden. Insofern sind Verhaspler in diesem Zusammenhang absolut logisch. Ja, also die Bürokratie ist ja ein Schimpfwort geworden. Eigentlich müsste man erstmal sagen, Bürokratie ist erstmal völlig wertneutral ein System oder eine Vorgehensweise, um Regeln in Anwendung zu bringen. Das ist erstmal gar nicht so schlecht, weil wir leben ja Gott sei Dank in einem Land, in dem es über viele, viele Jahrzehnte zumindest sehr positive Regeln für die Menschen, für die Betriebe gab, an die sich dann auch die meisten gehalten haben, sodass man auch Planungssicherheit hatte. Was gilt hier, was gilt nicht? Und in so einem System kann man natürlich sehr verlässlich Geschäfte machen und auch sicher Geschäfte machen. Man ist also nicht der Willkür von Politik ausgesetzt, man ist nicht der Willkür von Gerichten ausgesetzt. Also all die Ängste, die Wirtschaft jetzt zum Beispiel in den USA wieder hat, wo man merkt, da stellt jemand alles in Frage. Das hat halt auch damit zu tun, dass wir uns Regeln geben und die müssen überwacht werden und das erfordert auch Bürokratie. Also Bürokratie auf Null zu bringen, macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Aber wir haben natürlich einen wahnsinnigen Wust an Regelungen in den letzten Jahrzehnten aufgebaut und auch Apparate, die sich selbst befruchten, dass wir tatsächlich sagen, also bei dem Ding ist nach Fest kommt ab schon längst passiert. Ja, also wir sind schon bei ab, weil, nehmen wir es mal wörtlich, es melden sich Betriebe ab in der Rolle ihrer Handwerkskammer, weil sie keinen Bock mehr haben. Mhm. Weil die Betriebsinhaber sagen, ich mache jetzt was anderes oder mit den Immobilien, die ich besitze, verdiene ich lieber anders Geld, als darin einen Betrieb zu bewirtschaften. Oder sie sind so alt, dass sie sagen, einen Nachfolger finde ich nicht mehr, weil die haben alle auch keine Lust auf die Bürokratie. Oder ich rate meinen Kindern sogar davon ab, Unternehmer zu werden, weil diese bürokratischen Lasten sie davon abhalten, das zu tun, was sie eigentlich wollen, nämlich Handwerker sein. Und das ist tatsächlich ein Problem. Wir verlieren Betriebe wegen Bürokratie zu viel und wir bekommen keine neuen dazu, weil die alle Sorge haben vor zu viel bürokratischer Last. Und deswegen ist jetzt der Moment, wo wir massiv in den Rückbau gehen müssen, in die Entlastung. Und was steht da zuallererst? Naja, ich sage immer, das Grundvertrauen in den Menschen. Ja, ich bin selbst immer noch davon überzeugt, die meisten sind keine Vollpfosten und wollen eigentlich auch nur das Gute. Gerne auch für sich, aber damit halt auch für alle anderen. Und gerade im Handwerk wollen Betriebsinhaberinnen, Betriebsinhaber Gutes für sich, für ihre Familie, für ihre Kasse, aber auch für ihre Beschäftigten, dass der Laden einfach läuft, dass es Spaß macht, dass die Kundschaft zufrieden ist. So, und wenn man darin vertraut, dass das die Mehrheit ist, dann kann man denen auch zutrauen, dass sie nicht jeden Tag antreten und sagen, heute mache ich erstmal Blödsinn. Ja, heute verstoße ich erstmal gegen 10 Gesetze, dann mache ich irgendwie mal was, was auch sonst nicht erlaubt ist oder nicht dem Stand der Technik entspricht, etc. pp. Und dieses Grundvertrauen in die Leute, das würde schon mal dafür sorgen, dass wir keine Regeln mehr brauchen, wo man sagt, so hat es zu sein. Und bevor ich dir glaube, dass du das anwendest, mache ich direkt nochmal einen Kontrollprozess dahinter. Die berühmten Berichts- und Dokumentationspflichten, wo man aufschreiben muss, was eigentlich selbstverständlich ist. Man könnte ja auch sagen, der liebe Gott stellt uns jeden Tag ein Formular zur Verfügung, wo wir eintragen müssen, wie viele Atemzüge wir gemacht haben, damit wir unseren Pflichten des Menschseins nachgekommen sind. Mhm. Aber das hat schon, das geht schon so ein bisschen in die Richtung, was da viele Unternehmer auch empfinden. Und damit fängt es an. Also ich könnte jetzt noch Stunden darüber reden, weil wir ja selbst hier in Baden-Württemberg auch eine relativ einzigartiges Format entwickelt haben mit der Landesregierung, die Entlastungsallianz. Aber das mal vorne angestellt. Mehr Vertrauen wieder, dass die Leute tatsächlich versuchen, richtig zu handeln.
Hast du das Gefühl, dass wir das bekommen werden? Das Vertrauen?
Tja, also ich habe die Hoffnung, dass es wieder mehr Vertrauen gibt. Wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten fast auch zu wenig diskutiert darüber und zu wenig geschimpft darüber. Und wir haben jetzt tatsächlich in den letzten 2-3 Jahren eine Eskalation dieser Debatte, die positiv ist. Und das Thema Bürokratiebelastung ist auch in unseren Umfragen von Handwerk BW. Was nervt euch am meisten? Von den unteren Rängen auf Top 1 gerutscht. Sogar in der letzten Wahnsinn. Umfrage hat es den Fachkräftemangel überholt, der viele, viele Jahre die Top 1 Belastung in unseren Umfragen war. Jetzt ist Bürokratie da auf der Eins. Und das heißt, wir sind jetzt wirklich an einem Punkt, wo Politik gar nicht mehr anders kann. Alle, die noch nicht an der Regierung sind, versprechen es, dass es jetzt spürbaren Abbau gibt. Die an der Regierung sind, versprechen das auch oder schieben den schwarzen Peter im Moment woanders hin. Gestern einen Brief des Bundeskanzlers an die EU-Kommissionspräsidentin gelesen, wo er vehement dafür wirbt, dass doch Berichts- und Dokumentationspflichten abgebaut werden. finde ich originell für jemanden, der schon 3 Jahre Regierungschef ist. Aber ich glaube, es wird wieder mehr Vertrauen kommen, ob es so viel ist, wie wir uns das wünschen. Für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, das glaube ich natürlich nicht, aber tatsächlich, also 100% kriegt man auch nie, das ist lebensfern.
Wo kann man dran festmachen, dass sich die Politik tatsächlich darum kümmert, was das Handwerk beschäftigt, und wo fragen die mal konkret nach?
Gut, da kann ich jetzt tatsächlich dann mal hier von unserem unserer Arbeit in der Entlastungsallianz sprechen. Also wir haben vor ungefähr 2 Jahren mal einen bösen Brief geschrieben an den Ministerpräsidenten und uns da gleich Allianzpartner gesucht, damit wir nicht nur als das Handwerk auftreten, was schon stark ist und auch relevant, aber wir haben uns 7 andere Spitzenverbände zusammen versammelt, also auch die Industrieverbände, die IAK, die Banken, die Genossenschaften und sogar die kommunalen Spitzenverbände. Also Städte, Gemeinden und Landkreise, mit denen wir im Handwerk ja nicht immer nur grün sind, ja, wenn es ums Thema öffentliche Vergabe und solche Sachen geht oder da, wo sich Kommunen anschicken, wirtschaftliche Betätigung zu machen, wo wir sagen, das ist eigentlich unlautere Konkurrenz. Aber in dem Punkt waren wir uns einig mit den Gemeinden und den Städten, wir haben zu viel Bürokratie. Auch die Rathäuser kommen ja nicht mehr voran. Also da geht es manchem Baureferenten nicht anders als einem Handwerker, der verzweifelt an dem, was er da eigentlich zu tun hat. Und da mit den 7 haben wir also zu 8 einen Brief geschrieben, Überschrift in großer Sorge um unser Land. Als ich diese Überschrift erfunden habe, habe ich erst gedacht, ein bisschen drüber. Ne? Also in großer Sorge um unser Land, klingt jetzt fast wie ein Hollywood-Streifen, aber ehrlicherweise, es entsprach, also spätestens heute entspricht es wirklich der absoluten Wahrheit, dass man sich Sorgen um Deutschland machen muss, auch wegen dieser Hemmnisse. Und dann hat es ein bisschen gedauert. Der Ministerpräsident dachte erst, er könnte das noch aussitzen, aber es hat dann nicht geklappt und gesagt, okay, jetzt müssen wir da mal drauf eingehen. Und dann gab es die sogenannte Entlastungsallianz, ein Arbeitsformat, wo wir jetzt seit über einem Jahr regelmäßig mit der Regierung in verschiedenen Themenkreisen, Arbeitsgruppen zusammensitzen und wirklich mühsamst Kleinscheiß abarbeiten, um so alle Viertel bis halbe Jahre Entlastungspakete zu schnüren, wo das eine oder andere verbessert wird. Ich sag dir, du kommst vom Hölzchen aufs Stöckchen und es ist tatsächlich ein riesen Aufwand, den man da betreiben muss, weil du merkst auch, es ist nicht ganz so einfach, wie man sich das manchmal am Stammtisch denkt.
Ja, ja.
Löst die hier eine Regel auf, reißt da an anderer Stelle wieder was ein. Plötzlich sagt dir einer, die Regel, die sie da abschaffen wollen, die hat das Handwerk selbst mal gefordert. Also es ist tatsächlich schon komplex, aber du hast ja gefragt, sind die empathisch in der Politik? Fragen die uns denn mal? Ja, sie fragen uns. Sie sitzen mit uns an einem Tisch und arbeiten dran. Im Bund gilt dasselbe. Und zwar besonders sogar in der Zusammenarbeit mit dem Handwerk. Das Bundeswirtschaftsministerium, immerhin das Haus von Herrn Habeck, so viel muss man ihm dann lassen, hat ausschließlich exklusiv mit dem Handwerk, mit dem ZDH, einen Workshop gemacht, wo sie nochmal hunderte von Bürokratieentlastungsvorschlägen durchgegangen sind und sie priorisiert haben. Und das ist tatsächlich eine Wertschätzung, die der ZDH da fürs Handwerk organisiert hat, die so keine andere Branche hinbekommen hat. Und wir auch gesehen haben, dass in das letzte Entlastungspaket der Bundesregierung, was ja viel zu klein war, aber immerhin, auch Vorschläge dann aufgenommen wurden. Also insofern ist die Schnecke bewegt sich.
Gut, das ist natürlich ein Konstrukt, was sich auch über viele Jahrzehnte, hast du eben gesagt, auch aufgebaut hat. Dass man das von heute auf morgen nicht ändert, ist irgendwie auch klar. Ich finde es aber schon mal ein positives Zeichen, wenn du sagst, die Schnecke bewegt sich, dass tatsächlich jetzt plötzlich ein Gehör da ist. Wir laut genug geschimpft haben, wir oft genug geschimpft haben, sodass wirklich etwas passieren kann. Denn das wissen wir ja auch, wenn das Handwerk irgendwann nicht mehr da ist, dann haben wir alle ein Problem.
Das ist ja das, was mir so eine große Freude macht in der Lobbyarbeit fürs Handwerk. Mhm. Weil ich weiß, ich vertrete hier nicht die Interessen einer Klientel, sondern ich vertrete hier die Interessen der gesamten Gesellschaft. Ja. Denn die Gesellschaft braucht das Handwerk. Dieses Land wurde über alle Jahrhunderte so aufgebaut. So wie es heute dasteht, hat auch das Handwerk seinen wesentlichen Anteil daran. Dadurch, dass der Laden jeden Tag läuft, dass wir satt werden, dass wir von A nach B kommen, dass das Licht angeht und so weiter und so fort, unsere Frisuren sitzen, also bei mir jetzt nicht mehr ganz so wichtig, aber das ist Handwerk, ja, und diese Selbstverständlichkeit der handwerklichen Leistungen, Produkte, Dienste, jeden Tag, diese Selbstverständlichkeit macht uns ja ein bisschen manchmal das Problem in der Wertschätzung, weil die Leute es für selbstverständlich nehmen und deswegen gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, aber wenn man es ihnen dann mal wegnähme, dann wäre natürlich wirklich das Land in Not. Und wir wollen ja nicht, dass es so weit kommt. Aber Politik erkennt mehr und mehr den Wert, den wir für die Nahversorgung haben, für die Transformationsthemen, für tatsächlich die Nachhaltigkeit, für auch eine Zufriedenheit in der Gesellschaft, weil wir einfach treue Arbeitgeber sind, wir nicht in rauf und runter mit den Arbeitsplätzen umgehen, wir immer noch der Ausbilder der Nation sind. Also an uns hat man wirklich was. Mhm. Und dann sagen wir ja auch, wir verlassen das Land auch nicht, mir nichts, dir nichts und verlagern unsere Betriebe. Was sollen wir denn auch in den anderen Ländern? Wir wollen ja hier wirtschaften. Und diesen Wert, den müssen wir jeden Tag nach draußen stellen. Den müssen alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die im Ehrenamt tätig sind. Und wenn es ihnen zu den Ohren rauskommt, dann hat es draußen der Erste verstanden. Aber es haben auch mehr und mehr verstanden. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass sich tatsächlich was drehen kann. Wir brauchen natürlich eine Veränderung in der Politik. Da schauen wir jetzt mal, was am 23. Februar rauskommt.
Es lohnt ja auch manchmal so der Blick über den Tellerrand. Wenn du jetzt mal an andere Länder, nicht Bundesländer, sondern angrenzende Länder oder auch außerhalb von Europa denkst, gibt es irgendetwas, wo du sagst, genau das bräuchten wir eigentlich hier?
Unterschiedlich. Also in Sachen Wertschätzung finden wir schon in Europa eine ganze Menge Länder, die das Handwerk höher halten. Mhm. Also gehen wir nur nach Italien, wo tatsächlich diese Entwicklung, Handwerk könnte vielleicht, ich sag's jetzt mal so hart, ein Beruf auch zweiter Klasse sein. Nach dem Motto, probier doch erstmal was Leichteres, ja, was vielleicht gemütlich am Schreibtisch stattfindet. Diese Entwicklung hat da in diesem Maße nicht stattgefunden, sondern da gibt es noch einen hohen Respekt für Handwerksmeister, für das, was sie gelernt haben und das, was sie jeden Tag beitragen, damit so ein Land funktioniert. Wir haben natürlich andere Länder, die riesige Vorbilder sind, auch gerade bei weniger Bürokratie. Mhm. Das ist gerade, haben sie natürlich den Vorteil, dass sie erst spät jetzt freie Länder geworden sind, Demokratien geworden sind, Marktwirtschaft eingeführt haben, die ehemaligen Ostblock-Länder oder nehmen wir nur die baltischen Staaten, die sind ja mittlerweile Legende, wie leicht es da ist, Dinge beim Amt anzumelden oder auch Firmen zu gründen. Wie digital manche Länder sind, gerade im skandinavischen Raum. Ja. Und ich glaube auch, wenn wir noch ein anderes riesiges Fass da kurz touchieren, der Umgang mit Zuwanderung ist etwas, wo wir noch ganz am Anfang stehen, auch in der Grundhaltung dazu. Mhm. Ich habe vor Ewigkeiten schon immer gesagt, lasst uns doch bitte da mal trennen zwischen denen, die wir brauchen und denen, die uns hier eher Schwierigkeiten machen. Und die gibt es ja. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir haben Migranten im Land, die wir besser nicht im Land hätten und die auch kein Anrecht darauf haben müssen, hier zu sein. Aber wir haben halt unglaublich viele seit Generationen, die wesentlichen Teil auch des Handwerks ausmachen und unsere Betriebe am Laufen halten, die selbst Unternehmer geworden sind. Und ich erlebe ja mittlerweile auf Meisterfeiern auch schon Leute, die seit 2015 als Geflüchtete zu uns gekommen sind und halt jetzt ihren Meister da machen und vielleicht Betriebe übernehmen. Auch da mal zu trennen zwischen, wen können wir hier gebrauchen Wer kann hier sein Glück finden und aber auch was für die Gemeinschaft beitragen und wer halt nicht. Und auch da sind wir auf dem Weg dahin, jetzt mit Fachkräfteeinwanderungsgesetzen und guten Projekten, die wir auch hier im Handwerk BW machen. Aber diese Selbstverständlichkeit, die es in anderen Ländern gibt, und zwar genau in der Trennung zwischen manche sind willkommen und manche nicht. Das nehmen wir Kanada oder nehmen wir Dänemark. Ne? Also die sind als Zuwanderungsland sind die nicht freundlich zu jedem, der da rein will. Und ich finde auch das könnte unsere Debatten ein bisschen aufräumen, sodass wir auch nicht den Falschen in die Arme laufen, ja.
Da schwang auf der zweiten Tonebene auch Fachkräftesicherung mit. Ist ja auch ein Prüfstein, den der ZDH da mit rausgegeben hat für mögliche neue Koalition. Oh, ich kriege dieses Wort heute nicht hin, ne? So, Verbindungen, nennen wir es so, Gemeinschaften.
Ja.
Wie siehst du das mit der Fachkräftesicherung? Was können wir da, was brauchen wir mehr, was brauchen wir weniger? Welche Partei hat da vielleicht den richtigen Riecher? Was brauchen wir?
Als einigermaßen destruktives Argument könnte ich jetzt anführen, wir hätten vor 16 Jahren mehr kalte Nächte und Fernsehausfälle gebraucht, um heute junge Mädels und Jungs zu haben, die damals in die Welt gesetzt worden wären, damit wir einfach unser demografisches Problem in den Griff bekommen. Das ist natürlich die Mutter aller Probleme beim Thema Fachkräfte, dass wir weniger Junge haben und eine alternde Gesellschaft sind. Gut, das ist jetzt so schnell nicht zu klären. Das versuchen wir ja gerade mit Zuwanderung auch zu kompensieren. Das wird aber nicht in dem Maße gelingen, wie wir Menschen, die hier schon immer gelebt haben, verlieren im Arbeitsmarkt. Also müssen wir als Angler an einem Teich, in dem weniger Fische schwimmen und bedauerlicherweise auch um den Teich immer mehr Angler sitzen, die ihre Angeln aufrüsten, die ihre Köder tunen, sprich also immer mehr Branchen, die auch gute Kampagnen machen und mehr Angler, weniger Fische. Da müssen wir was optimieren. Jetzt bleibe ich mal in dem Bild. Mancher Fisch geht aber auch an die falsche Angel. Und das ist natürlich ganz besonders blöd. Wir haben also Fehlorientierungen in der Ausbildung. Wir haben zu viele junge Menschen, die nach der Schule erstens nicht richtig wissen, was sie machen sollen und dann auch noch das Falsche anfangen. Sprich, zum Beispiel mit Abitur an eine Hochschule gehen und studieren und dann nach ein paar Semestern feststellen, das ist es nicht für mich. Das hätte man sich vielleicht sparen können, wenn man diesen jungen Menschen in der Schulzeit eine ordentliche Berufsorientierung hätte angedeihen lassen. Aber das passiert tatsächlich immer noch zu wenig. Wir kritisieren seit Ewigkeiten und immer heftiger, dass die Kultusverwaltung auch bei uns in Baden-Württemberg auf dem Ohr taub ist und nicht die richtigen Konsequenzen zieht, mehr Berufsorientierung zu machen in den Schulen, gerade auch in den Gymnasien.
Sprichst du jetzt bundesweit oder sprichst du von Baden-Württemberg?
Ich spreche, also das kann man bundesweit, glaube ich, ansprechen. Ich habe konkrete Beispiele aus Baden-Württemberg.
Ja, und ich auch ganz viele aus NRW.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja Steinmetzin. Und eins meiner Lieblingsbeispiele, also eher nicht, ist das von einer Steinmetzin hier aus Baden-Württemberg, die uns mal vor geraumer Zeit erzählt hat, sie hätte ein junges Mädchen, zweiter guter Punkt, gehabt, die Gymnasiastin war und die gerne in ihrem Praktikum, also dem Pflichtpraktikum, in der Schulzeit zu ihr gekommen wäre. So, dann gab es ein Formular in der Schule, bitte tragen Sie Ihren Beruf ein und dann hat sie da Steinmetzin reingeschrieben. Dann hat der Lehrer gesagt, das geht nicht. Das ist ja, dafür gibt es ja kein Studium. Dann hat die gesagt, nee, das muss ja auch nicht sein. Ich will ja Steinmetzin den Beruf kennenlernen und dann vielleicht diese Ausbildung machen. Nein, es hätten Berufe zu sein, die ein Studium erfordern, weil sie wären ja ein Gymnasium und würden da zum Abitur führen und das sei eine Hochschulzugangsberechtigung und deswegen so. Und da hat sie sich dann beschwert beim Schulleiter und der hat es auch so, ja, nee, such dir mal was anderes. Und das hat die Kollegin, deine Gewerkekollegin dann uns mal mitgeteilt und da hat es dann halt irgendwie 13 geschlagen im Kultusministerium, mhm. weil wir gesagt haben, und das sind die täglich passierenden Beispiele, genau. wie wir auch diskriminiert werden als Wirtschaftszweig. Mhm. Jetzt muss man den Gymnasien zugutehalten, die haben tatsächlich noch keine so richtig griffige Verpflichtung, auch in der Berufsorientierung so viel zu machen wie in der Studienorientierung. Das wird sich jetzt ändern. Es ist gerade eine Schulgesetznovelle hier in Baden-Württemberg in der Pipeline, wo drin steht, auch Gymnasien haben zur beruflichen Bildung zu führen. Also gleichwertig mit einem Studium. Das ist schon mal ganz gut. Das ist eine gute Grundlage. Das ist aber erstmal graue Theorie. Jetzt müssen wir dann natürlich alle festnageln und sagen so, dann macht das bitte auch. Und ich glaube, also ich kenne keinen, der Abitur hat, der in seiner Gymnasialzeit mal ordentlich was übers Handwerk erfahren hat. Das ist tatsächlich eine echte Nachlässigkeit. Wir müssen da mehr machen und damit halt auch die Studienabbrüche nachher verhindern. Wir müssen den Leuten sagen, dass sie bei uns eine tolle Karriere machen können, dass sie gutes Geld verdienen können. Wir müssen ihnen sagen, dass wenn sie Meisterin oder Meister sind, im Zweifel über ihr gesamtes Berufsleben hinweg mehr Geld verdienen als viele, viele Akademiker. Ja. Ich habe einen Handwerkskammerpräsidenten hier bei mir in Baden-Württemberg, der sehr erfolgreicher Unternehmer ist und der mit einem Hauptschulabschluss zum Unternehmer wurde. Der fährt Autos. Da träumt jeder 15-Jährige, der da in die Werkstatt kommt. Der stellt die teuren Autos von sich und seiner Frau immer extra vor den Betrieb, wenn Schulklassen kommen, weil er denen dann sagt, so, das habe ich mit einer Ausbildung im Handwerk geschafft.
Cool.
Ich finde das cool. Ich finde das richtig. Man muss auch mit solchen Statussymbolen dann mal wuchern, weil es sind Symbole dafür, dass Erfolg möglich ist. Und absolut. Eltern nicht mehr sagen, ach, also Handwerk, muss das wirklich sein? Mhm. Oder sich vielleicht sogar dafür schämen, nach dem Motto, für ein Studium hat es nicht gereicht.
Ja, macht nur eine Ausbildung.
Wenn ich manchen Germanisten, Betriebswirt oder Juristen sehe, dann würde ich gerne manchmal sagen, naja, fürs Handwerk hat es bei Ihnen wohl nicht gereicht.
Das ist auch ein schöner Spruch.
Ja, also. Und wenn ich auf Freisprechungsfeiern bin und gerade jungen, frisch gebackenen Gesellinnen und Gesellen da gegenüberstehe, dann sage ich immer, geht bitte mit geradem Rücken und erhobenen Hauptes hier wieder raus. Es gibt jetzt in unserer Handwerkskampagne, in diesem Jahr haben wir eine neue Agentur, die ist genial, die hat einen schönen Spruch entwickelt, wer was kann, dem kann keiner was. Und das ist es, was wir stärker vermitteln müssen. Dann haben wir zwar immer noch nicht so viele dank demografischem Wandel, wie wir bräuchten. Aber wir haben vielleicht aus dem Becken mehr rausgekriegt, aus dem Fischteich als früher. Und das ist unser Ansinnen, dass wir ganz stark kämpfen für die Berufsorientierung an den Schulen, dass wir im Nachwuchsmarketing nicht nachlassen dürfen. Mhm. Und da sind natürlich solche Handwerksinfluencerinnen wie du und viele andere auch ganz, ganz wichtig, bei Insta, bei TikTok zu arbeiten und gute Rollen Modelle dazu bringen, weil da kann ich natürlich als jetzt Funktionär, als Lobbyist eines Verbands auch nur bedingt authentisch sein.
Ja, ich finde, dass du mit deiner Person aber sehr authentisch bist und so wie du sprichst, also ich könnte ja Stunden zuhören, weil ich denke, ja, genau so ist es, ne? Und ich würde aber gerne ergänzen noch, ich kenne tatsächlich auch viel weniger Akademiker mit Haushof, Garten, während ich aber fast kein Handwerker kenne, der keinen Haushofgarten hat. Mhm. Und da sprechen wir einfach über ein gut funktionierendes Netzwerk, über den Mut, auch andere Gewerke selber mal auszuprobieren. Da wird keiner sagen, naja, ich bin halt Gaswasserinstallateur, ich streiche doch jetzt hier keine Wand, das kann ich nicht. Nein, die werden alle Mauern hochgezogen haben, die werden verputzt haben, die werden mit am Dach gearbeitet haben, was auch immer so zu tun ist. Aber es gibt so viele Handwerker draußen, die Haushofgarten haben und so wenig Akademiker, die mit gleichem mithalten können. Und das vergisst man häufig auch, ne? Ja. Das ist auch sowas, was mehr in die Sichtbarkeit muss.
dass das perfide ist ja eine gute Nachricht für alle, die künftig Handwerker werden, eine schlechte für alle, die Kunden bleiben. Je weniger Betriebe wir haben werden, und das wird bei allen unseren Anstrengungen, wird es natürlich zu einem Rückgang der Betriebszahlen kommen. Ja. Das ist der ganz normale Effekt des demografischen Wandels, auch der Transformationsthemen, auch hier und da von Konzentrationsentwicklungen in bestimmten Gewerken. Aber der Markt wird nicht kleiner, die Anbieter werden dann etwas weniger. Das ist eigentlich für die, die die Preise setzen wollen und was verdienen wollen, eine gute Nachricht.
Ja, das merkt man jetzt schon. Das ist schon Auswahlkriterium, möchte ich überhaupt für dich arbeiten oder nicht. Und ich bin aber dafür, dass man nicht die Wippe einfach auf eine andere Seite schlägt, sondern irgendwie in der Mitte. Wir brauchen zum Pendeln, brauchen wir einmal die andere Seite, damit wir uns auf der Mitte wieder einpendeln. Und was du gesagt hast über Berufsorientierung in NRW, stehen wir da ja ganz hinten an. Das ist eine Katastrophe, wirklich. Auch, also ganz, ganz schlimm. Und ich hoffe so sehr, dass auch hier sich etwas tut. Denn das höre ich auch von ganz vielen Betrieben deutschlandweit, die sagen, wir würden super gerne in die Schule gehen, aber wir müssen immer wieder am Büro vom Direktor, Direktorin vorbei und die sagen nein. Ne? Oder an den Lehrern, die dafür zuständig sind und die sagen nein. Und dann, das probierst du 3-4 Mal, dann verbrennst du die Hände und hast keine Lust. Ne? Also es ist ja auch oft ein Goodwill und wir machen das aus unserer Leidenschaft heraus und vielleicht um Azubi auch da gewinnen zu können, aber da ist ja viel mehr Geben als Nehmen dabei und die lassen es dann irgendwann. Und das ist traurig.
Also ich kann da immer nur raten, tatsächlich mal zu gucken, was kann man an den gesetzlichen Grundlagen machen, dann hat man zumindest was, womit man wedeln kann. Dann muss man aber natürlich weiterhin ganz, ganz tapfer die Klinken putzen und vor Ort arbeiten. Da hilft vielleicht auch etwas, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht in NRW gerade auch angedacht wird und auf dem Weg ist, die sogenannten Praktikumswochen, die wir hier jetzt seit 2-3 Jahren in Baden-Württemberg haben, wo man sehr niedrigschwellig Schülerinnen und Schülern das Angebot macht, zum Beispiel 5 Tage in 5 Betrieben.
Ja, das gibt's ja auch
während
schon.
Der Schulzeit. Mhm. Also das Matching funktioniert dann über eine Handy-App. Da können sich Handwerksbetriebe auch eintragen, also alle möglichen Branchen breit und sagen, ich wäre dazu bereit. Und dann kannst du sagen, was interessiert mich. Und dann werden die halt gematcht. Und das funktioniert zwar jetzt ja auch nicht mit allen. Das liegt dann aber daran auch, wie das Ministerium wieder die Schulen dazu zwingt, ihre Schüler zu informieren, dass es das gibt. Aber wir haben hier steigende Zahlen. Jedes Jahr werden es ein paar Tausend mehr, die da mitmachen. Und das finde ich dann tatsächlich auch so ein Ansatz, um mal nicht eine ganze Woche oder zwei, sondern wirklich einfach mal Nase reintupfen und eine gewisse Grundsympathie vielleicht erlangen. Aber dafür braucht es natürlich dann auch die Betriebe, die sich diesen Nerv dann irgendwie geben, sagen, okay, der ist also wer für einen Tag kommt als Praktikant, ist ja kein Praktikant. Das ist ein Besucher und der bindet da dann einen Mitarbeiter mindestens. Ja. Und wer nichts tut, der verliert. Das sehen wir auch in den sozialen Medien. Die Betriebe, die da aktiv sind, kriegen mehr Bewerbungen als andere. Insofern sich zurückzulehnen, zu sagen, das ist alles doof, ja, früher war alles besser und ich mache da nichts, die können mich mal, das ist natürlich dann schon der erste Schritt zum Aufgeben.
Ja, verlassen wir mal dieses Feld und gehen mal Richtung Digitalisierung. Auch hier ist ja viel geplant und wir stecken mitten in einem Transformationsprozess. Man sagt ja auch, Industrialisierung 2.0 ist mitten am Laufen. Was siehst du da als eine Chance fürs Handwerk und wo sagst du, das ist schön und gut, dass es Digitalisierung gibt, aber fürs Handwerk funktioniert es in diesem Fall nicht?
Buh, das ist ein weites Feld jetzt. Also über die Industrie 4.0 habe ich eigentlich vor 15 Jahren schon arbeiten müssen. Damals war ich noch für die Metall-Elektroindustrie tätig. Und die ist durch. Also diese Stufe ist für die Industrie, ist die durch. Und da sind wir maximal digital. Die stehen jetzt an der Schwelle zur KI-isierung der Industrie. Und auch das ist ja schon in vielerlei Hinsicht da im Einsatz. Und bei der Digitalisierung im Handwerk muss man immer überlegen, worüber redet man? Rede ich jetzt über den Bereich B2C? wo ich tatsächlich sage, im Kundenkontakt werde ich digitaler. Da gibt es, glaube ich, tatsächlich in vielen, vielen Betrieben noch eine ganze Menge zu tun, weil wir bei aller Euphorie fürs Handwerk müssen wir uns auch immer wieder konfrontieren mit dem Echo von draußen, was Nachbarn, Freunde, sonstige Kunden einem erzählen über ihre Erfahrungen mit dem Handwerk, nach dem Motto, rufst du an, schickst eine Mail, kriegst keine Antwort. Wo ich auch sage, ja, die Betriebsinhaber sagen immer, ich bin ausgelastet, ja, oder ich habe so viel zu tun und ich kann mich auch nicht um jeden kümmern, ich kümmere mich um meine Stammkunden und so weiter. Aber da hilft ja auch tatsächlich dann die Technik mittlerweile schon. Und da von Größeren zu lernen, und das kostet ja auch kein Schweinegeld mehr mittlerweile, wie kann ich einfach da eine ordentliche Kundenkommunikation, eine ordentliche Kundenreaktion bringen. Wir haben mittlerweile auch Projekte, wo wir austesten, dass KI da schon Angebote schreibt, weil vieles ja erstmal in der ersten Stufe der Abfrage wirklich standardisierbar ist. Darauf sollten sich Betriebe tatsächlich einlassen. Wir haben hier einen ganz, ganz tollen, vorbildlichen Dachdeckermeister aus Baden-Württemberg, der auch dem Landesverband vorsteht, der sagt, also er führt seinen Betrieb eigentlich nur noch mit einem iPad und trotzdem funktioniert das, ja, in so einem Hardcore-Geschäft wie Dachdeckerei. Also sich darauf einzulassen und nicht zu sagen, darauf habe ich jetzt keinen Bock, das ist dann so ähnlich wie mit den Azubis. Ne? Es ist, braucht natürlich schon Zeit, Aufwand, Hirnschmalz, einen Betrieb in diese Richtung zu drehen, aber es ist erstens nicht mehr so teuer und nicht mehr so schwierig wie noch vor 5 oder 10 Jahren. So, und dann sind wir so im Bereich B2B. Wir sehen ja, dass also alle Handwerker, die auch mit größeren Lieferanten, mit größeren Kunden zu tun haben, gezwungen werden in die Digitalisierung, weil sie kriegen ihre Aufträge auf diesem Weg, sie kriegen Unterlagen, Baupläne, was auch immer auf diesem Weg, und man kann da nicht mehr nur mit der Hand am Arm agieren. Also da zwingt die Entwicklung dann auch schon zu. Und wenn man dann vermeintlich denkt, naja, wo ist denn die gute alte analoge Welt noch zu Hause? Vielleicht in den Nahrungsmittelhandwerken, ja, Pustekuchen. Ja, mein Kollege vom Bäckerinnungsverband hier in Baden-Württemberg, der macht mich immer aus und sagt, also ich war digitaler noch vor manchem Elektriker in den Backstuben unserer Mitgliedschaft.
Auf jeden Fall.
Das ist etwas, wo ich sage, die Normalität setzt da tatsächlich auch ein. Und manchmal ist es ja auch dann der Vorteil von denen, die etwas später anfangen, dass man manche Stufen so mit einem Schritt nehmen kann und vielleicht von der Automatisierung direkt zur KI geht und tatsächlich manche teuren Investitionen, wenn man daran denkt, wie viel Geld früher Tischler ausgegeben haben, als sozusagen die ersten großen Automaten da reinkamen, und wie sich das mittlerweile jetzt in der Preisdegression da auch zeigt, hier und da in den Softwaren. Da ist es nie zu spät anzufangen. Und dann gibt es einen letzten Aspekt, vielleicht nur ganz kurz. Digitalisierung funktioniert natürlich nur da, wo die Netze auch stimmen. Wenn ich natürlich in manchem ländlichen Raum irgendwie keine Glasfaser kriege, wenn irgendwo Handynetz immer noch auf dem Stand von 1999 ist, dann habe ich natürlich ein Problem. Deswegen finde ich das auch gut, wenn wir uns da weiterhin für einsetzen, dass der Netzausbau in Deutschland noch nicht am Ende sein kann.
Du glaubst nicht, wie oft ich höre, es sind oft dann die Assistenzen oder die Frauen von den Betriebsinhabern, die dann bei diesen Personalthemen in den Workshops bei mir sitzen, die dann sagen, ja, ich muss meinem Mann noch alle E-Mails ausdrucken, ich gucke die vorher durch, was ist wichtig, ich drucke die aus und lege die auf den Tisch. Ganz schlimm. Also wirklich, auch nicht wenige sind das, ne? Also wir haben da echt auch nach hinten ist noch ganz viel Luft.
Ja,
da können wir echt
aber
auch,
also da gibt's das ist Handwerk. Ich meine, es gibt keinen repräsentativeren Wirtschaftszweig als das Handwerk. Wir sind wirklich ein Abbild der Gesellschaft. Alles, was es da draußen in der wahren Welt gibt, gibt's auch im Handwerk. Deswegen auch davon bis. Ich habe auch Unternehmer bei uns im Ehrenamt, mit denen ich über den LinkedIn Messenger schneller bin als über eine Mail. Und die auch Faxgeräte abgeschafft haben etc. Und wo man halt auf der Website tatsächlich alles Mögliche schon findet und vorkonfigurieren kann. Aber tatsächlich der Friseur, der Online-Termine vergibt, und der das nur über Telefon macht, und wenn halt alle gerade am Kunden sind, keiner rangeht, gibt's alles.
Ja, gibt es. Und die noch mit ihren Büchlein arbeiten auch, dann, die gibt es auch noch. So. Okay, was merken, also woran merken wir zum Beispiel in 4 Jahren, dass sich in der Politik etwas für das Handwerk entwickelt hat?
Ich würde sagen, wenn unsere Ausbildungszahlen stabil bleiben, weil das nämlich bedeutet, dass unser Marktanteil steigt. Ja, wenn wir bei weniger Schulabgängern gleich viele Azubis kriegen, also gar nicht unbedingt mehr, sondern gleich viel, dann haben wir einen steigenden Marktanteil. Dann würde das bedeuten, dass wir bei aller Berufsorientierung in den Schulen vorangekommen sind. Mhm. Wenn wir keinen Absturz bei den Betriebszahlen sehen, der darin bedingt ist, dass Firmen keine Nachfolger mehr bekommen, dann haben wir auch in der Politik verstanden, dass wir uns gerade um das Matching von Übernehmer und Übergeber besser kümmern müssen. Ganz profan kann man es, glaube ich, daran ablesen, wenn kein Handwerksunternehmer mehr den Soli zahlt, wenn er vielleicht sogar tatsächlich weniger Steuern zahlt, wenn er nicht mehr als 40% Sozialversicherungsbeiträge zahlen muss, dann haben wir tatsächlich was geschafft, um diesen Standort zukunftsfähig zu machen, um Investitionslaune wieder nach oben zu bringen, wenn wir jetzt auch hoffentlich, wenn das wahr wird, was jetzt durch die Zeitungen geht, die Zinswende dazu nutzen, tatsächlich auch mit zunehmenden Investitionen in die Infrastruktur, in die öffentlichen Gebäude und vielleicht auch mit der Förderung von privatem Wohnungsbau diese Lokomotive für unsere Konjunktur, die Bauwirtschaft wieder anzuschmeißen, dann sehen wir das hoffentlich auch in 4 Jahren. Mhm. Also es gibt eine Menge zu tun. Wir müssen ehrlich sein, es geht nicht nur ums Handwerk. Mittlerweile geht es tatsächlich um Deutschland, um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes in einer völlig durchgeknallten Welt. Insofern wollen wir mal demütig sein und nicht nur auf uns gucken, aber wenn es dem Handwerk gut geht, dann ist das ein gutes Zeichen, dass es dem ganzen Land gut geht.
Das hast du schön gesagt. Ich habe ganz am Anfang vergessen, dir die Frage zu stellen, nach Fest kommt ab. Den Spruch kennst du ja sicherlich irgendwie aus deiner Lebensgeschichte. Woher? Erzähl uns das.
Also, ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich den das erste Mal gehört habe. Doch, ich glaube, es war während meines Zivildienstes. Ich hatte ja das große Glück, als Zivildienst Essen auf Rädern bei der Caritas im Rheinland zu machen. Und ich war der Einzige mit Abitur. Das war mal ein Sprung ins gesellschaftlich kalte Wasser. Ja, die anderen Jungs waren alle gerade mit ihrer Ausbildung fertig in der Industrie, im Handwerk. Und dann kam ich an und haben sie gesagt, da ist er ja, unser Diplom-Dofer. Und dann bin ich durch die harte Schule gegangen, weil die erstmal dachten, der kann ja wahrscheinlich gar nichts. Wir haben uns aber trotzdem gut verstanden. Und die haben mir tatsächlich das eine oder andere Handwerkliche beigebracht, weil wir als Zivis da nachmittags, wenn das Essen ausgefahren wurde, mussten wir auch hier und da mal was reparieren und mal mit dem LKW hin und her fahren. Und da habe ich wirklich eine Menge fürs Leben gelernt. Und einer von denen war Kfz-Mechaniker, damals hieß es noch Mechaniker. Und der hat da immer gesagt, nach Fest kommt ab, wenn ich mal wieder irgendwie etwas unlauter mit Werkzeug umgegangen bin.
Mhm. Schöne Geschichte. Ach, schön, ja. Okay, wir kommen zur Abschlussfrage. Was würdest du, Tipps kann man jetzt nicht sagen, wir haben gar nicht über, doch, wir machen es so. Stell dir vor, ein Betriebsinhaber oder Inhaberin möchte sich gerne politisch vielleicht auch beteiligen und mitwirken. Was sind deine 3 Tipps, um sowas zu tun, weil sonst nach Fest abkommt?
Mhm. Erstmal wäre es ja schon mal ein richtig guter Move zu sagen, ich verharre nicht nur im Lamento, sondern ich gehe nach draußen und versuche mal selbst an den Schrauben zu drehen. Wie auch immer das Engagement aussieht, ob es wirklich parteipolitisch ist, ich würde hingehen in meinen nächsten Ortsverein und oder zum Gemeinderat und mir jemanden da schnappen und sagen, pass mal auf, ich will bei euch mitmachen. Was geht hier? Und ich werde aber nicht nur einmal im Jahr zum Hand hochheben und abstimmen kommen, sondern ich möchte eine Perspektive. Also sich wirklich einbringen. Auch da gibt es Fachkräftemangel. Ich kann mir vorstellen, dass das erstmal gut aufgenommen wird. Und wenn nicht, bei der nächsten Partei versuchen, wenn es denn einigermaßen passt. Ein gutes Feld ist aber auch das Ehrenamt im Handwerk. ob man in Prüfungsausschüsse geht, ob man in Vollversammlungen geht, ob man in den Innungsvorstand geht, erstmal vielleicht überhaupt in die Innung geht, wenn man noch gar nicht drin ist, und nicht sagt, ach, das ist doch alles irgendwie von vorgestern oder sitzen irgendwie nur alte Leute. Ja gut, dann ist man halt jemand, der den Generationswechsel da einläutet und sagt, ihr könnt mich gerne auch in den Vorstand wählen, ich übernehme hier Arbeit, was gibt's zu tun, aber dann möchte ich mich auch einbringen und nicht hinten anstellen müssen. Und als Ehrenamtler im Handwerk ist man natürlich nicht in irgendeinem Parlament und verabschiedet Gesetze, aber man kann tatsächlich in der Lobbyarbeit, wie wir sie machen, seine Stimme erheben. Auch da kann man Karrieren machen. Man kann Vorsitzender, Präsidentin, was weiß ich, werden und dann tatsächlich vorne in der ersten Reihe mit den Spitzenpolitikern stehen. Und wenn man sieht, was jetzt zum Beispiel so ein ZDH-Präsident wie Jörg Dietrich als Techniker, da diese Karriere hinter sich gemacht hat, der dann vor einem Kanzler steht und tatsächlich aufgrund dieser authentischen Lebens- und Geschichte und Berufskarriere da auch besonders ernst genommen wird. Kein angestellter Konzernmanager ist und so weiter, sondern echt einer aus dem Leben. Dann finde ich, ist das sehr befriedigend und das kann ein toller Weg sein und da macht man wirklich was Sinnvolles mit. Ich habe eine ganze Reihe von Ehrenamtlern, die mir hier sagen, wenn ich gewusst hätte, wie toll das ist, wie ich mich als Mensch auch entwickeln kann im Ehrenamt, dann hätte ich es viel früher angefangen. Leider entdeckt man das erst auf dem Weg. Wir machen ja jetzt hier in Baden-Württemberg eine Ehrenamtsakademie seit über einem Jahr, wo wir versuchen, den jungen Leuten das schon vorher zu versprechen. Nach dem Motto, wir wetten mit dir, du machst was für dich als Mensch. Und ja, das wäre meine Motivationsrede für alle, die sich mit dem Gedanken tragen.
Das ist schön. Ja, ich bin da bei dir mit dem Ehrenamt. Mein Mann und ich sind auch seit 1,5 Jahren auch erst im Ehrenamt. Aber weißt du, Kinder sind einigermaßen, dass sie laufen, ne, so, und dann hast du die berufliche Findung ist durch, so, und irgendwann hast du die Kapazitäten dann nochmal wieder frei, um sowas zu machen. Und ich kann das total bestätigen. Also mein Mann geht auf als Fußballtrainer, als, weißt du, macht, ich bin Vorsitzende im Förderverein und sowas. Also das tut auch gut. Wir machen jetzt beide natürlich jetzt nichts im Handwerk, aber dieses, ich kann das verstehen mit dem Ehrenamt, was du da sagst, das, es ist so, man schraubt so ein bisschen am großen Ganzen mit rum irgendwie. Ja? Ja. Ist schon ein sehr dankbarer Job.
Viele reden vom gesellschaftlichen Zusammenhalt, als würde das irgendwie, als könnte man das verordnen oder würde das vom Himmel fallen. Nein, das passiert durch tägliches Tun. Und zwar von jedem Einzelnen. Und je mehr es machen, umso mehr halten wir zusammen. Und deswegen, noch ist ja nicht aller Tage Abend für dich im handwerklichen Ehrenamt. Außerdem ist das, was du hier tust, in den sozialen Medien und sonst wie, ja auch schon weitestgehend ehrenamtlich. Dafür auch von mir ein herzlicher Dank.
Ach, danke schön. Ja, und ich sag danke, dass du bei mir in den Podcast gekommen bist.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Also es ist immer eine Freude und Ehre, dass du die Bühnen bereitest.
Ja, und also auch, dass wir dieses doch auch schwierige Thema, finde ich, heute, das hast du sehr verständlich, transparent aufbereitet und sehr konkrete Lösungsvorschläge auch gegeben. Und ich glaube, dass, wenn vielleicht jemand das hört, der schimpft, auch sagt, ja, guck mal, da wird doch schon mal ein bisschen weiter gedacht und da sind Dinge losgestoßen worden und vielleicht packe ich mich mal in der Nase und sehe auch zu, dass ich da auch noch mitwirke. Ne? Also steter Tropfen hüllt den Stein und so weiter. So, vielen Dank, dass du diesen Teppich ausgerollt hast und dass du hier heute Rede und Antwort gestanden hast.
Sehr gerne, immer wieder und bis zum Kaffee in München.
Spätestens. Tschüss.
Tschüss.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.